Ja, hallo, einen wunderschönen guten Tag. Wir sind heute etwas in der Hektik. Passend zum Thema eigentlich, aber auch zu dem, was auf uns zukommt, sprich Stichwort Wahlen. Wir haben heute eine Sendung, die unter dem Motto steht: Die Politik lebt vom Vergessen, wir erinnern. Es hört sich etwas dramatisch an, aber was wir eigentlich machen wollen, ist, mal einen kleinen Rückblick zu wagen und Vergleich zu dem, was die Politik uns in den zurückliegenden 4 Jahren versprochen hat, angekündigt hat, was sie wie umgesetzt hat, beziehungsweise geht es eigentlich mehr darum, was nicht umgesetzt wurde, weil das nämlich ein ganz gewichtiger Faktor ist. Dazu habe ich heute wieder Gäste im Studio. Einmal ist die Ingrid Ahrens-Kalidis da.
Hallo Otto.
Dann der Alex hat es auch gerade noch zum Beginn der Sendung geschafft.
Hallo, grüß euch.
Hallo Alex, servus. Dann haben wir noch die... Hätten wir gerne die Fasane Miri dabei, die hat uns nämlich zum Thema Massentierhaltung etwas erarbeitet. Wir werden heute die Themen Massentierhaltung, Landwirtschaft erörtern, die Meere werden drankommen, die Energiewende und gegebenenfalls noch Atomausstieg, Endlagerstättensuche und das Stichwort Klimawandel. Mein Name ist Otto Gebhardt und ich versuche jetzt mal, das von der Fasane Miri einzuspielen. Das haben wir nämlich vor der Sendung aufgenommen, weil sie heute kurzfristig absagen musste. Ich hoffe, es klappt. Ansonsten ziehen wir eben die Meere vor. Also ich glaube, da hört man nichts. Okay, dann machen wir das anders. Dann müssen wir das tatsächlich mit den Meeren machen. Ingrid, du bist die Erste, die jetzt dann heute dran ist. Du wolltest noch eine kleine Einleitung geben.
Ja, also ich wollte einfach jetzt mal nochmal über die Meere berichten. Und zwar, wir haben ja das Problem, dass die Überfischung immer weiter zunimmt. Und ich war jetzt auch gerade am Wochenende mal wieder an der Nordsee in St. Peter-Ording. Und da musste ich dann auch wieder die riesen Krabbenkutter sehen, die da langsam... am Horizont vorbeizogen und ich habe gedacht, eigentlich ändert sich überhaupt nichts. Wenn man bedenkt eben, dass 88% aller Speisefische bereits überfischt sind, ist das natürlich eine Sache, also die man die sehr brisant ist und man muss da dem endlich mal Einhalt gebieten. Und bisher ist politisch da eigentlich sehr wenig passiert. Im Gegenteil, da eben unsere Meere fast überfischt sind, weicht man jetzt aus nach Westafrika und fischt da den Fischern auch noch ihren letzten Fisch weg. Den können wir dann auch noch hier aufessen. Die Aquakultur, da gibt es ja diesen Pangasius aus Vietnam, was eben auch eine sehr ekelhafte Angelegenheit ist, weil der Pangasius in großen Mengen in kleinen Bottichen gehalten wird und durch diese chemischen Zusätze dann eben ja auch nicht mehr gesund ist, obwohl wir immer denken, Fisch ist gesund. Also ich würde da auf alle Fälle die Finger von lassen. Deswegen fordern wir den Abbau der Fischereiflotte und natürlich auch den Abbau dieser zerstörerischen Fangmethoden, zum Beispiel diese Schleppnetze, die den Grund und Boden der Meere aufkratzen und die Laichgründe zerstören und den Fischen somit überhaupt auch keine Möglichkeit geben, sich zu vermehren. Darüber hinaus, eine weitere Problematik sind natürlich auch die Beifänge. Wenn ein Fischer jetzt aufgrund seiner Vorgaben eine bestimmte Fischsorte fischen soll und hat andere Fische dabei, dann wirft er die einfach über Bord und das sind meistens bis zu 30%, die einfach wieder über Bord geworfen werden, ohne dass sie in irgendeiner Weise verwertet werden und somit gehen eben 30% des Fischbestandes auch noch verloren, denn sie sind natürlich verstümmelt und teilweise auch schon tot und haben somit, also das ist ein absoluter Raubbau eben an der Natur und eine Ignoranz und dem Leben gegenüber. Und wir fordern daher eben das für ein Verbot zum Rückwurf. Der gesamte Fang muss angelandet werden, dass eben auch diese 30% mit in die Quote eingerechnet werden, die überhaupt gefischt werden darf. Die Wissenschaftler haben ja festgestellt, dass eben eine bestimmte Quote nicht überschritten werden darf, aber diese Quote wird bisher immer allein schon durch die Beifänge natürlich weit überschritten. Darüber hinaus haben wir eben auch keine Rückzugsgebiete für die Fische, was wir eben bei Greenpeace auch schon seit 20 Jahren fordern. Es muss Meeresschutzgebiete geben. Wir fordern mindestens 40%, wo sich die Fische zurückziehen können und ihre Laichgründe haben und eben auch in Ruhe dann, ohne da gleich weggefischt zu werden, ihre Brut dann auch ausbrüten können.
Jetzt werden ja da auf politischer Ebene einige, viele Entscheidungen getroffen, die dann aber jetzt natürlich bei dem Thema auch naheliegend doch ziemlich überwiegend auf EU-Ebene stattfinden. Was hat es denn da in letzter Zeit für Vereinbarungen, Kompromisse, was auch immer gegeben?
Ja, alle 5 Jahre tagte die EU-Konferenz. Und in diesem Jahr hatten wir doch die große Hoffnung, dass endlich auch in diese Richtung was getan wird. Aber leider war es auch wieder nur sehr halbherzig, muss ich sagen. Also man hat gesagt, dass bis zum Jahre 2015 keine Überfischung der Meere mehr also durchgeführt werden darf. Aber es soll eben auch Ausnahmen geben. Und da denke ich schon wieder, also diese Ausnahmen werden dann wahrscheinlich wieder zur Regel. Auf der anderen Seite hat man auch gesagt, dass der Beifang reduziert werden soll. Und es dürfen nicht mehr als 3% Beifang an Bord behalten werden. Aber wenn ich mir überlege, man ist auf einem großen Kutter und fängt jetzt ein Netz voller Fische. Wer schaut jetzt, wo die 3% sind und nimmt das andere dann mit an Land? Also das sind alles Dinge, die eigentlich in der Realität überhaupt nicht und in der Praxis überhaupt nicht umgesetzt werden können.
Nachdem wir uns ja aber jetzt hier mal auf die deutsche Politik ein bisschen konzentrieren wollen, welche Position nimmt denn Deutschland bei diesen Verhandlungen ein?
Ja, Deutschland ist natürlich schon federführend und sagt, wir müssen unbedingt diese Maßgaben einhalten, die jetzt in der EU schon etwas verwaschen sind. Aber das Problem ist ja auch, dass also man sagt, auf jeden EU-Minister kommen 20 Lobbyisten. Und wenn man sich überlegt, was das für die einzelnen EU-Minister bedeutet, dann kann man sich schon vorstellen, wie viel überhaupt durchgesetzt werden kann, auch von Deutschland. Wir sind ja zwar eine große Nation und eine ganz, ganz wichtige Wirtschaftsnation, aber wir haben eben doch auch nur Stimmen, die dann eben leicht überstimmt werden können.
Ja, das war jetzt meine nächste Frage in die Richtung. Ich meine, wir sind eine große Nation, die größte in der EU. Wir sind natürlich aber auch keine, Fischfangnation wie zum Beispiel Spanien, Frankreich, Großbritannien. Welche Einflussmöglichkeiten hat denn Deutschland in diesen Gremien, in diesem Politikfeld?
Ja, also wir müssen auf alle Fälle die Lobbyisten zurückdrängen. Und es kann nicht sein, dass wir nur immer darauf hören. Im Grunde genommen, also wenn man mal als Beispiel nimmt, es gibt ja 84.000 Industrieschiffe. Wenn man sich das mal vorstellt, das ist eine Zahl, die kann man ja schon gar nicht erfassen, die eben durch die deutschen Steuerzahler subventioniert werden. Ansonsten könnten diese Schiffe ja gar nicht fahren. Weil die Kapazität an Fisch gar nicht mehr so groß ist. Also es läuft über die Subvention und das muss unbedingt unterbunden werden und muss zurückgefahren werden.
Ein weiteres Problem bei den Meeren ist die Verschmutzung mit Plastik.
Ja, es gibt im Pazifik einen riesen Müllstrudel, der so groß ist wie Mitteleuropa. Und wenn man sich da vorstellt, dass ein Plastikteil 400 Jahre braucht, bis es vernichtet worden ist, dann kann man sich schon vorstellen, wie wir unsere Meere doch selber auch kaputt machen. Und darüber hinaus ist es ja auch so, dass die Fische natürlich diese Plastikteilchen selbst fressen und dann wir natürlich die Fische wieder fangen und dann somit der Fisch in den Kreislauf kommt und wir den auch in unserer Nahrungskette haben. Also eigentlich machen wir uns selber krank, indem wir die Natur verschmutzen, was natürlich auf uns selber dann auch wieder zurückkommt.
Wir haben das Thema Wahlen uns vorgenommen, beziehungsweise wir haben uns den Wahlkampf vorgenommen. Die Ingrid wollte da vorher noch kurz was erwähnen, was ihr aufgefallen ist, was so an manchen Themen nicht in den Wahlkampfsendungen besprochen wird. Ingrid, wolltest du da noch einen Satz dazu sagen?
Ja, also mir ist es im Allgemeinen aufgefallen, also über Atomkraft zum Beispiel wird überhaupt nicht diskutiert. Und dann auch dieses Thema mit der Textilindustrie, was ja in allen Zeitungen war, Bangladesch und so weiter, darüber wurde kein Wort verloren. Dann auch die Deutsche Bank, die irgendwie die Geschäfte mit Rüstung und mit Nahrungsmittelspekulationen macht. Und dann die Abwälzung von Sorge, Pflege und Reproduktionsarbeit ins Private und damit verbunden natürlich auch die Verschärfung der Geschlechtsungleichheit und die Vertreibung von Menschen aus ihren Wohnungen. Es gibt ja diese Zwangsräumung, weil eben Luxussanierungen durchgeführt werden sollen und dann werden die Wohnungen hinterher privatisiert und dann für 1.000 Euro mehr vermietet.
Ja, deshalb machen wir auch die Sendung heute, weil wir eben im Hinblick auf unsere Themen, also dieses Wort unsere in Anführungszeichen, das, was wir bei Greenpeace bearbeiten, die Meere, Landwirtschaft, Energie, Klima und Wald, dass wir da ein bisschen dran erinnern, dass das eben auch Themen sind, die wichtig sind, die mehr und mehr in den Hintergrund gerückt werden. Ich habe mich jetzt mit dem Thema Klimawandel beschäftigt und möchte da zunächst mal darauf hinweisen, dass es mal vor einigen Jahren wurde ein Titel verliehen an die Frau Merkel, und zwar der Titel Klimakanzlerin. Also der Grund, weshalb sie diesen Titel bekommen hat, lag darin, dass sie diverse Erkenntnisse dann auch unter die Bevölkerung gebracht hat, ihre eigenen Erkenntnisse. Zum Beispiel sagte sie 2006, ich habe schon immer auf der Seite derer gestanden, die die Erderwärmung hauptsächlich für eine Folge klimapolitisch ungehemmten Wirtschaftswachstums halten. 2007 hatte sie das dann so formuliert: Wir alle spüren angesichts von extremen Wettersituationen, Überschwemmungen und Dürrekatastrophen, Waldbränden und Hungersnöten, dass Klimaschutz eine globale Aufgabe ist, die alle angeht. Es kann sich kein Land ausnehmen, denn für jedes Land stellt der Klimawandel eine Bedrohung dar. Im Hinblick auf diesen Stern Report, der damals errechnet hatte, dass das Nichts zu uns teurer kommt, wie wir mehr dem entgegensteuern, dem Klimawandel, hat sie dann auch eben noch formuliert, wir werden den Beweis erbringen müssen, dass Ökonomie und Ökologie miteinander versöhnt werden können. Und die Kanzlerin bezeichnete den Klimawandel als Überlebensfrage der Menschheit. Ein Jahr später hört sich das dann in einem Interview mit einer Zeitung so an, Dezember 2008, sagte Frau Merkel, der EU-Gipfel wird keine Klimaschutzbeschlüsse fassen, die in Deutschland Arbeitsplätze oder Investitionen gefährden. Dafür werde ich sorgen. Das sind einerseits das, was ich vorher vorgelesen hatte, die Ansprüche, und das, was ich jetzt am Schluss hatte, die Realität. Das sieht man auch allein daran, wie unsere derzeitige Bundesregierung bei dem Thema ja politisch agiert, wofür sie sich engagiert oder beziehungsweise besser gesagt nicht engagiert. So gab es dieses Jahr Abstimmung auf EU-Ebene im Hinblick auf eine Reduzierung, was geplant war, eine Reduzierung und daraus folgende Verteuerung von CO2-Zertifikaten für die Industrie, die solche Verschmutzungsrechte erstehen kann. Und da hat sich die Mehrheit von der Unionsabgeordneten und alle FDP-Abgeordneten auf EU-Ebene dagegen ausgesprochen. Später wurde der Beschluss nochmal gekippt, es war eine glückliche Fügung, aber man sieht doch schon, wie die Haltung, Positionierung unserer derzeitigen Bundesregierung ist. Dasselbe bezieht sich auch auf die Automobilindustrie, wo eine Reduzierung des CO2-Ausstoßes für Auto und Kilometer reduziert wurde. Die EU-Kommission wollte für 2020 den Zielwert von 95 Gramm durchsetzen. Deutschland hat sich da mit sogenannten Supercredits dagegen zur Wehr gesetzt. Diese Supercredits bedeuten, dass Hersteller für jedes schadstoffarme bzw. Automobil, das sie produzieren, eine doppelte bis dreifache Berechnung angesetzt werden sollte. Es wurde jetzt ein bisschen gekürzt, aber darum geht es bei diesen Superkrediten. Und da hat sich eben auch die Bundesregierung dafür eingesetzt. Wir setzen in Deutschland nach wie vor auf Stromerzeugung aus Stein und Braunkohle, die klimaschädlichste nicht erneuerbaren Ressourcen. Und allein der Kohleabbau verursacht immense Umweltschäden in den Gewinnungsländern. Notwendig ist ein Umstieg auf moderne, flexible Gaskraftwerke als sogenannte Brückentechnologien hin zu den erneuerbaren Energien, über die wir nachher auch im Verlauf der Sendung noch sprechen werden. Durch einen Preisverfall im Handel mit diesen erwähnten CO2-Zertifikaten bleibt eben Kohlestrom lukrativ. Und obwohl wir eine Zunahme an Wind- und Solarstrom in 2012 hatten, sind in Deutschland erstmals seit langem die CO2-Emissionen wieder um 2% angestiegen. Und im Juni 2013 an einem glücklicherweise sonnenreichen Wochenende hat der Anteil der erneuerbaren Energien 2/3 des Strombedarfs gedeckt. Die Konsequenz war, dass der FDP-Fraktionsvorsitzende Und Spitzenkandidat für die Bundestagswahl seiner Partei, der Rainer Brüderle von der FDP, einen sofortigen Ausbaustopp für Solar- und Windanlagen, Kraftanlagen gefordert hat. Und das alles passiert, obwohl der Deutsche Wetterdienst vor extremen Temperaturen warnt, eben die voraussagt. Wir haben auch in Erinnerung die Bilder von den Hochwasser in der Elbe, dass jetzt nicht mehr Jahrhundertfluten sind, sondern Jahrzehntfluten, die Einschläge kommen praktisch näher. Die Mitteltemperatur in Deutschland ist mit 9,1 Grad über dem vieljährigen Durchschnittswert von 8,2 Grad. 90% aller Wissenschaftler sind der festen Überzeugung, dass dass eben der Klimawandel hauptsächlich von den Menschen verursacht wird. Und die CO2-Zertifikate in der Atmosphäre waren dieses Jahr so hoch wie noch nie seit Beginn der Messungen von 1958. Also man sieht, dass da einiges zu tun wäre, getan wird, vielleicht auch das Falsche, das wird die Zukunft weisen. Zumindest wird das nicht getan, was wirklich notwendig wäre. So viel zum Thema Klimawandel. Wir sind jetzt aber beim Thema Energiewende und da hat der Alex uns einiges zu erzählen. Alex, das Thema Energiewende ist ja eines der vielen, also zumindest umweltpolitischen Aufregerthema dieses Jahres, bedingt auch durch Fukushima, grüßt noch vor 2,5 Jahren. Was ist denn da passiert und nicht passiert?
Ja, da hast du recht, das ist ein Aufregerthema, nur komischerweise regt sich die Bevölkerung in Deutschland kaum darüber auf. Also bei den Talkshows, die man bisher hört, wo Politiker gefragt werden, geht es eigentlich so gut wie gar nicht um die Energiewende. Aber zu unserem Thema, Politiker vergessen und wir erinnern. Was wollten wir denn eigentlich damals mit dem EEG-Gesetz erreichen? Wir wollten uns doch irgendwann mal unabhängig machen von teuren Energieimporten, also von der sogenannten Primärenergie, die wir aus dem Nahen Osten, aus Nordeuropa oder auch aus Afrika und Asien beziehungsweise auch Südamerika beziehen, wie die Kohle, wollten wir uns unabhängig machen. Wir wollten das Risiko einschränken, gerade wie du hast angesprochen in Japan, wie wir es erlebt haben, das Restrisiko, das kann auch in Europa oder auch in Deutschland jederzeit zuschlagen. Natürlich wollten wir auch was für den Umweltschutz tun, für den Klimaschutz, CO2-Reduzierung. Das war auch mal ein ganz großes Ziel. Man hört eigentlich nichts mehr davon. Man spricht im Moment nur noch über die Kosten. Und man sollte nicht vergessen, das EEG-Gesetz, das ist eine riesen Erfolgsgeschichte. Innerhalb kürzester Zeit, und das gibt es ja erst seit 2000, hat es dazu geführt, dass 25%, wahrscheinlich sind es jetzt sogar schon mehr in 2013, an Strom aus erneuerbaren Quellen produziert werden. Das muss man sich mal vorstellen. Und es spricht keiner, das vermisse ich bei Politik und Wirtschaft, von dem schönen Wort Fortschritt. Wann hat irgendeiner mal gesagt, wir sind hier in einer Umbruchphase, vielleicht sogar in einer Energierevolution? Wer spricht hier von Fortschritt? Als die Dampflokomotive zur elektrischen Eisenbahn umgebaut wurde, da war das ein richtiger Fortschritt. Aber hatte natürlich auch Anlaufschwierigkeiten und es gibt keinen Umbruch, der nicht reibungslos verläuft.
Ich meine, das passt ja zu dem Titel von dem Film vom Cher, die vierte Revolution.
Genau, ja. Und wie gesagt, wir haben so viele Ziele gehabt und wir haben gerade eine Regierung, die versucht, das massiv abzuwürgen und vielleicht sogar zum Scheitern zu bringen. Wenn man sich vorstellt, wir haben mit dem EEG-Gesetz eine Demokratisierung der Energiewirtschaft geschaffen. Also das bedeutet, dass die großen Energiekonzerne, man spricht immer von vier großen, die über 80% der Energie abdecken,
RWE, Vattenfall, E.ON und EnBW.
Genau. Dass die jetzt praktisch bereit sein müssen, was sie natürlich nicht sind, etwas von ihrem Oligopol abzugeben. Wenn man sich einfach mal die Zahl auf der Zunge zergehen lässt, dass 70% der erneuerbaren Energieanlagen, die es in Deutschland gibt, dass die von Bürgern, von mittelständischen Unternehmen, von Genossenschaften, von Landwirten bezahlt, also finanziert und gestemmt wurden und lediglich 7%, also ungefähr ein Zehntel davon, nur von diesen vier großen Energiekonzernen. Da weiß man doch von vornherein, wie ernst die das nehmen mit der Energiewende. Die bestehen auf ihre abgeschriebenen Kohlekraftwerke, auf die abgeschriebenen Atomkraftwerke, verdienen damit viel Geld. ist ja auch nichts Verbotenes, aber es kommt der Energiewende überhaupt nicht zum Nutzen. Und das ist der große Vorwurf, den sich die Bundesregierung im Moment gefallen lassen muss.
Ja, selbst die Industrie, die Unternehmerschaft erkennen die Chancen, die da drin bestehen. Zum Beispiel habe ich jetzt dieser Tage gelesen, Metro hat auf einem seiner großen Märkte, ich will jetzt da keine Werbung machen, eigene Kraftwerke errichtet. Daimler macht es inzwischen. Also die wollen sich eben auch unabhängiger machen von dieser Entwicklung an den Strommärkten und sparen ja damit selber auch Geld und können selber bestimmen, wie sie ihren Strom produzieren. Das
genau.
Ist ja schon ein Stück ein Fortschritt. Ich meine, in der Diskussion ist ja immer bei diesem Thema die Sache des Strompreises. Es wird ja gern dem Erneuerbaren Energiengesetz die Schuld zugeschoben, dass die Preise so durch die Decke gehen, was ja auch dieses Jahr zu einer Erhöhung führte, der EEG-Umlage. Nächstes Jahr soll es wieder höher werden. Was ist denn dran an der Geschichte? Ich meine, die Leute spüren das zunächst mal in ihrem Geldbeutel und entscheiden danach. Aber muss das denn so sein?
Also, dass die Strompreise steigen, das ist jetzt erstmal nichts Neues. Wir haben seit Jahrzehnten, muss man fast sagen, jedes Jahr Strompreissteigerung von 4-5%. Hat aber niemand so weit interessiert. Genauso wenig, wie es die Leute interessiert, wenn an der Tankstelle morgens der Preis, 10 Cent höher liegt wie abends. Man regt sich zwar kurz drüber auf, aber es ist eigentlich nicht ganz so entscheidend. Und was soll ich jetzt sagen? Was wir völlig außer Acht lassen, ist neben den Preisen oder neben der Preisgestaltung, dass in 2012 eine Wertschöpfung von 17 Milliarden Euro den Kommunen zugute gekommen ist. Also das sind Gelder, die Kommunen bekommen aufgrund von der Produktion von erneuerbaren Energien, und zwar dezentral, die dann natürlich auch für die Bürger irgendwo investiert werden können, in Schwimmbäder, Büchereien, Sportplätze, was auch immer. Und das ist eine Seite, die die Bundesregierung komplett ausblendet. Also die Wertschöpfung, die dezentrale Wertschöpfung, kommt bei diesem EEG-System eigentlich allen zugute. Was die Bundesregierung im Moment diskutiert, zumindest von der FDP auch vorgeschlagen wurde, ist ein Quotenmodell. Da geht es eigentlich
nur. Wie sieht das aus?
Ja, da geht es eigentlich darum, dass man den vier Großen die Macht der über die Energie weiter stärkt oder dass sie die Macht behalten können. Das Prinzip ist folgendes: Die neuen Anlagen, Windparks, Solaranlagen, die werden nicht mehr vergütet, also man bekommt überhaupt kein Geld mehr dafür, sondern die Großkonzerne bekommen von der Regierung vorgeschrieben, wie viel erneuerbare Energie sie einspeisen müssen, und dann müssen sich die Konzerne darum kümmern, wo sie den Strom herbekommen. Und dann wenden die sich natürlich an den Windanlagenbetreiber oder an den Photovoltaikbetreiber. Aber damit wird die Macht wieder zentralisiert auf diese vier Großen. Und das ist eigentlich genau das, was wir nicht wollen. Wir sind auch, wie gesagt, wenn man sich die Zahlen anguckt, gerade auf dem Weg, dass eben die Energieerzeugung dezentralisiert wird und auch demokratisiert wird. Und die Bundesregierung will das mit so einem Quotenmodell zum Beispiel abwürgen. Ist auch vielleicht eins noch zu dem Thema, ist auch deswegen ein Wunsch von RWE speziell gewesen, möglichst viele Offshore-Windparks zu bauen. Warum? Weil die Bürger Offshore nicht finanzieren können. Das können wirklich nur die großen Konzerne. Wenn man ein Windrad hier auf dem Acker irgendwo bauen möchte oder auf irgendeinem Firmengelände eine Photovoltaikanlage, das können die Bürger finanzieren oder die Landwirte oder die mittelständischen Unternehmen. Aber wenn es um die riesigen Investitionen offshore geht, dann fällt das alles eben den Großen zugute. So ähnlich wie das damals vielleicht vor einigen Jahren mit Desertec mal diskutiert wurde. Prinzipiell eine gute Idee, gebaut werden kann das dort nur von großen finanzkräftigen Unternehmen.
Wobei ja bei Desertec das auch so ein bisschen ins Stocken geraten ist, da sind ja auch schon große Beteiligungsfirmen ausgestiegen. Nochmal ein anderer Aspekt bei der Preisgestaltung im EEG ist ja die Sache mit den Befreiungen.
Ja, also das ist eine Katastrophe für uns Bürger, weil wir eben die Industrie mitfinanzieren. Und es gibt Parteien, die sagen, Energie muss bezahlbar bleiben. Ich glaube, da wissen wir alle, welche das sagen. Aber sie tun eigentlich genau das Gegenteil. Sie verteuern mit ihrer Politik den Strompreis für uns Bürger. Und das ist ist nicht hinnehmbar. Also da muss man im Grunde Protest laufen und allen sagen, die jetzt sagen, der Strom ist zu teuer, wir müssen das irgendwie abbremsen, die Energiewende, die reden an für sich an dem Kernproblem vorbei.
Ja, die Frage ist ja auch noch mit den Subventionen. Und zwar, was fällt dann plötzlich an? Also wenn jetzt, was weiß ich, für Asse jetzt ein anderes Endlager gefunden worden ist oder da sind ja immense Kosten, die dann dazu führen, eben, dass man den Transport dieser Atomfässer wieder vorbezahlen muss. Wer zahlt denn das ja. alles?
Ja, das meiste davon bleibt auch an uns hängen. Und zwar gibt es ja von Greenpeace eine Studie, die durchgeführt wurde von dem Institut für ökologische Wirtschaft. Und zwar hat man dort ausgerechnet, dass man mit allen Nebenkosten mindestens pro Kilowattstunde für Atomstrom und Kohlestrom 10 Cent aufschlagen müsste. Also Erneuerbare werden im Moment mit 5,3 Cent pro Kilowattstunde berechnet und für Atom und Kohle müsste man mindestens 10 Cent aufrechnen. Weil die Entsorgungen, die ja in die Milliarden gehen, werden ja eigentlich nicht den Konzernen, die mal den Müll verursacht haben, abgezogen, berechnet, sondern das kommt dann dem Steuerzahler zu lassen.
Wenn ich mir da vorstelle, ich würde jetzt irgendwie vor der Haustür mal kurz Ölwechsel machen, da würden wahrscheinlich die Nachbarn auf die Straße rennen und sagen, hier entsorge mal deinen Müll.
Genau.
Und hier, also steht das.
Na, wenn sie so reagieren würden, wäre es ja nur erfreulich, dass man das ist ein Hinweis, dass sie aufpassen, was passiert.
Aber steht hier überhaupt nicht zur Debatte, dass diejenigen, die es verursacht haben, auch die Kosten tragen.
Genau.
Ja, da wollte ich auch noch kurz zu dem Thema Atomausstieg zwei, drei Sätze sagen. Ich meine, das war ein erstaunlicher Zickzackkurs. Es wurde jahrelang die Atomenergie hochsubventioniert. Das waren circa 204 Milliarden Euro, bis zum Ausstieg kommen nochmal 100 Milliarden Euro dazu. Weltweit waren es 1.000 Milliarden Dollar, die seit 1945 geschätzt in diese Energieform geflossen sind. Man kann das ein Stück weit nachvollziehen, damals Technologieaffinität und Euphorie und allem drum und dran. Aber irgendwann hätte man ja auch begreifen können, dass es ein Irrweg ist. Dann gab es 2001 den Ausstieg unter der rot-grünen Regierung aus der Atomenergie, ein Ausstieg light. Da gab es ja auch entsprechende Verlängerungen und Mengenzuteilungen und so weiter. Die schwarz-gelbe Bundesregierung hat 2010 ohne große Not den Ausstieg aus dem Ausstieg gemacht, hat sich dann nach Fukushima eines anderen besonnen, ob es wirklich eine Einsicht war. Nun ja, da streiten auch die Götter drüber, ob das wirklich so ist. Inzwischen sieht es so aus, dass eben das letzte Atomkraftwerk 2020 abgeschaltet werden soll. Ich kann nur hoffen, dass die Atomkraftwerke wissen, dass sie bis dorthin störungsfrei laufen sollen und keine Mucken machen. Es wird für die Suche nach einer Endlagerstätte eine Kommission eingerichtet, die ab Herbst diesen Jahres bis Ende 2015 Kriterien für einen Endlagerstandort erarbeiten soll. Die Zusammensetzung der Kommission ist noch völlig ungeklärt. Es gibt da auch wieder Diskussionen darüber, wer, wie, wann, in wie stark vertreten sein wird. Die FDP hat den Klaus Töpfer, den ehemaligen Umweltminister und Chef des UN-Klimabüros in Nairobi, abgelehnt. Den wollten die also wohl nicht haben. Also so geht es das Gerücht um. Umweltverbände und Anti-AKW-Organisationen boykottieren oder weigern sich an dieser Kommission sich zu beteiligen, weil sie grundsätzliche Kritik an den Kriterien haben und eben unter anderem das ewige Thema Gorleben im Raum steht. Also keine sogenannte weiße Landkarte, sprich eine völlig ergebnisoffene Endlagerstättensuche stattfinden soll. Gorleben soll weiter im Topf bleiben, deshalb insofern die Brisanz, dass da ja schon ganz schön viel Geld reingesteckt wurde. Und am Ende, im Endeffekt dann vielleicht doch die Entscheidung fallen könnte, zu sagen, wir nehmen Gorleben, wir haben da schon lange genug dran geforscht und da steckt so viel Geld drin, also warum dann weitersuchen? Deshalb gibt es da auch heiße Diskussionen. Ich meine, bei der Asse 2 weiß man, dass die inzwischen am Absaufen ist. Da gibt es die Diskussion, holt man die Fässer zurück, betoniert man es zu, lässt man die dann vor sich hinrosten. So ähnlich verhält es sich bei Morsleben, da droht eine Einsturzgefahr. Also diese vermeintlich sicheren Endlagerstätten sind alle keine Endlagerstätten mehr, sondern eigentlich ziemlich zeitlich begrenzt nutzbar. Ja, und wir kommen.
Roßleben ist ja auch ein Dorf und da habe ich gelesen, da gibt es eben auch Familien, die da von dem Einsturz des Endlagers betroffen sind, die müssen ihre Häuser dann verlassen. Also es ist schon, der Bürger ist schon immer ganz nah betroffen.
Und ich meine auch, diese Kommission zur Endlagerstättensuche, das wird wahrscheinlich auch wieder auf heiße Nadel gestrickt sein zeitlich, denn im Moment lagert viel von dem hochradioaktiven Müll an genehmigten Zwischenlagern in den AKWs, aber auch diese Zwischenlagerung ist zeitlich befristet.
Ja, das ist genau der Punkt. Wahrscheinlich zeitlich befristet ist dehnbar. Ich gehe mal davon aus, dass die nächsten 50 bis 100 Jahre kein Endlager gefunden wird, was als sicher deklariert wird und der Atommüll immer an den Standorten gelagert werden muss oder zwischengelagert, entgelagert werden muss.
Wenn man sich die Geschichte von Gorleben anguckt, dann ist diese Zeitschätzung wahrscheinlich nicht, zumindest nicht ganz falsch. Und es kommt ja noch Atommüll aus Sellafield zumindest, der muss ja auch irgendwo untergebracht werden.
Wir sind eben im Moment in einer Übergangsphase, in einem Umbruch, was auch mit Machtkämpfen natürlich zu tun hat. Wir müssen Sorge dafür tragen, dass wir uns eben in der Zukunft so aufstellen, dass wir unabhängiger werden und vor allen Dingen auch risikofreier Energie erzeugen. Dass das machbar ist, darüber gibt es genug Studien. Wir sind ja, wie gesagt, schon auf dem besten Weg. Wir müssen halt versuchen, auf die Politik einzuwirken, dass die sich nicht nur hinter die großen Konzerne stellen, sondern tatsächlich auch dem Wohle der Bürger verpflichten. Und das ist im Moment in Gefahr.
Es bleibt viel zu tun. Dieses Thema werden wir sicher so schnell nicht loswerden. Ach ja, Alex, du wolltest noch.
Ich wollte noch auf ein interessantes Buch hinweisen, hat bestimmt jeder schon von gehört, von Matthias Willenbacher, dem Chef oder einem der Chefs von JUWI, mit seinem unmoralischen Angebot an die Kanzlerin. Ist hochspannend, sehr konkret, gut zu lesen und zeigt auf, wie man tatsächlich die Energiewende in kürzerer Zeit schaffen kann. Also ein Lesetipp.
Also der Titel ist wirklich Angebot an die Kanzlerin. So, jetzt haben wir zum Schluss noch etwas, was wir jetzt eigentlich einspielen wollten als Minidisc, aber irgendwie funktioniert das nicht so wirklich. Ich versuche das jetzt mal kurz zu erläutern. Es geht um das Thema Massentierhaltung. Wir wollten da mal kurz rausarbeiten, wo der Unterschied zwischen konventioneller und ökologischer Tierhaltung ist. Bei der ökologischen Tierhaltung ist natürlich der Tierschutz ein zentrales Anliegen. Die Tiere dürfen da langsam wachsen, werden eben auch artgerecht gehalten. Die Haltung ist umweltfreundlich, naturgerecht und tiergerecht. Es gibt zum Beispiel den Hinweis im Tierschutz- und Nutztierhaltungsgesetz, den Hinweis, dass so eine Grenze bei der Hühnermast, dass eben bis zum Ende der Mast circa 28 Hühner auf einem Quadratmeter Stallfläche sich drängeln dürfen. Während es bei der ökologischen Tierhaltung bis zu 10 Tiere sind, die dann auch noch so etwa 4 Quadratmeter Freilauffläche haben, was bei den Stallflächen eben nicht der Fall ist. Die industrielle Landwirtschaft ist natürlich in den letzten Jahren durch verschiedene Skandale ziemlich in die Kritik geraten. Deshalb ist das eben auch ein ziemlich wichtiger Aspekt, das zu beachten. Da wurden eben auch von 2009 bis 2012 38 Millionen neue bei den Hühnern Stallplätze beantragt in verschiedenen Bundesländern. In Niedersachsen ist es zum Beispiel so, dass eben die Zahl der Hühner das Vierfache der Einwohnerzahl beträgt von Niedersachsen. Der Eintrag in den Boden ist an Nitrat ist so hoch, dass an jeder fünften Messstelle das Trinkwasser eigentlich nicht mehr nutzbar ist, weil es so hoch beschädigt ist. Ein weiteres Problem bei der Massentierhaltung ist eben auch der Einsatz von Antibiotika, was zu Resistenzen führt, was dann eben auch auf uns zurückschlägt, weil eben im Gebrauch sich befinden, die Antibiotika nicht mehr wirklich wirken können, weil eben, wie gesagt, diese Resistenz besteht. Ein weiteres Problem ist natürlich auch im Hinblick auf den Klimawandel, weil letztendlich der Stickstoffeintrag in die Stickstoffdünger in den Boden, da wird Lachgas freigesetzt und dieses Lachgas ist eben noch klimaschädlicher wie das CO2, das ja in aller Munde ist. Grund dafür ist eben auch, dass die Lebensmittel billig gehalten werden sollen, was auch ein Stück weit an der verfehlten Subventionspolitik liegt, die eben Großbetriebe bevorzugt. Und die Forderungen sind eben in die Richtung, dass es kleinere Betriebe sein sollen, die bevorzugt bezuschusst werden und die dann eben auch ökologisch und eben tierschutzgerecht ihr Landwirtschaft betreiben. Die Hauptforderungen von uns sind eben, wenn jemand schon Fleisch essen will, dann soll er eben gucken, dass er überwiegend Biofleisch isst und sich ja vielleicht auch im Fleischkonsum reduziert. Der Hinweis mit der Subvention, mit der gerechteren Subventionierung oder anderen Subventionierung habe ich schon gemacht. Und jetzt habe ich noch ganz kurz zum Ende hin zwei, drei Veranstaltungshinweise. Am kommenden Wochenende, 14. und 15. September, gibt es in Dreieich, im Bürgerhaus Sprendlingen Dreieich, eine Regio-Energiemesse. Da könnt ihr euch mal über das Thema erneuerbaren Energien informieren. Wer sein Leben länger vorausplant, wir haben vor, im November wird es einen Film geben über die Bienen, über das, was wir schon mal gesprochen haben, More Than Honey, das wird am 27.11. sein. Morgen am Mittwoch gibt es im Haus am Dom, am Domplatz 3, eine Veranstaltung von der Frankfurter Rundschau, Beginn 19 Uhr zum Thema Flughafen, Fluglärm. Und am Sonntag wird es eine Lichter- und Menschenkette geben am Willy-Brandt-Platz, Beginn 18 Uhr. Unser Hinweis, unsere Internetseite www.greenpeace-frankfurt.de. Jeden ersten Montag im Monat ein Schnupperabend, Beginn 18 Uhr, Baumweg 10, im Hinterhof die Treppe rauf und rein. Und unsere Pläne am ersten und dritten eines Montags.